Deutschlandfunk.
Uhr, die Nachrichten.
Es ist 7.35 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk, willkommen zum Länderblick. 13. August 1961. Motorenlärm hallt durch die nächtlichen Straßen von Berlin, Panzerketten rattern übers Pflaster, Polizeisirenen heulen, Militärfahrzeuge transportieren schwere Betonpfeiler und Stacheldraht. Nur 2 Stunden dauert die Aktion, dann ist Berlin geteilt. Die DDR hat mit dem Mauerbau begonnen, fast 3 Jahrzehnte werden ihre Bürger hinter diesem Schutzwall gegen den Westen leben müssen. Auf den Tag genau 36 Jahre ist das her. Karl-Heinz Gehm erinnert an die Nacht des Mauerbaus und an die wechselvolle Geschichte des Symbols der deutschen Teilung.
13. August 1961.
Die Polizisten von drüben in ihrer Arbeitskleidung, die Ostpolizisten, die Ostfeuerwehr, sie blicken hier rüber, ja, sie lächeln sogar dabei.
Die Geschichte der Berliner Mauer. Sie begann mit einer Lüge Walter Ulbrichts.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Und sie endete mit einem überforderten Politbüromitglied Günter Schabowski.
Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, auszureisen. Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich.
Dazwischen 28 Jahre, 2 Monate und 26 Tage eines blutigen Grenzregimes. Heute ist die deutsche Nation mit ihrer Hauptstadt Berlin mitten dabei, die Mauer politisch, juristisch und selbst kulturell aufzuarbeiten. Egon Krenz, letzter DDR-Staats- und Parteichef, mag sich an diesem 13. August als einer von 3 Angeklagten im Politbüro-Prozess auf sein Schlusswort vorbereiten, das morgen erwartet wird. Überraschungen von Seiten Krenz sind dabei nicht zu erwarten. Der sieht sich seit Prozessbeginn als Opfer einer Siegerjustiz und hat etwas realitätsferne Vorstellungen vom Rechtsstaat.
Die Justiz ist für mich wie eine Wundertüte. Wenn man sie aufmacht, weiß man nie, was rauskommt.
Senator zieht derweil fleißig rote Striche durch Berlin, genau auf jenen Stellen, wo einst die Mauer stand. Weil es an Sponsoren mangelt, kann das Projekt per Kupferband auf der Straße nicht realisiert werden.
Länderblick von Karl-Heinz G. Es wird 7.40 Uhr, 20 vor 8.
7.35 Uhr, die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk mit dem Länderblick. Mehr als 1 Million Erntehelfer kommen jedes Jahr nach Deutschland, die meisten von ihnen aus Polen. Sie pflücken Erdbeeren und Äpfel, stechen Spargel und das zu Niedriglöhnen. Die Bundesregierung will diesen Ernteeinsatz jetzt beschneiden. Ihre Devise, deutsche Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger sollen auf den Obstplantagen ackern. Doch dieses Arbeitsbeschaffungsprogramm stößt bislang auf wenig Gegenliebe, sowohl bei den Arbeitslosen als auch bei den Obstbauern. Unser Niedersachsen-Korrespondent Werner Nording hat sich umgehört bei einer der letzten Erdbeerernten der Saison.
Alibaba!
Alibaba!
Surinjawa!
Surinjawa!
Die Stimmung auf dem Hof Osterloh in Halter bei Fisbeck in Südoldenburg ist bombig. 31 Polen, Frauen, Männer, Schüler, Rentner feiern ihr Erntefest. Am Morgen sind sie um 4 Uhr aufgestanden, um 4:45 Uhr ging es in die Erdbeerfelder. Bis zum Mittag haben sie dort gepflückt. Die meisten haben für den Ernteeinsatz in Deutschland ihren Jahresurlaub genommen. Hier können sie 3 bis 4 Mal mehr verdienen als in Polen. Gearbeitet wird im Akkord. Die Besten nehmen 5.000 Mark mit nach Hause. Wer nicht so schnell und sorgfältig ist, kann immerhin noch mit 1.200 bis 1.500 Mark rechnen. Der Obstbauer Ulrich Osterloh, der seit 15 Jahren Erdbeeren anbaut, hat vor 5 Jahren die ersten Erntehelfer aus Polen eingestellt. Die Erdbeerernte muss wie die Produktion in einer Autofabrik just in time funktionieren, weil die Verbraucher keine grünen Früchte haben wollen, aber auch keine hochreifen. Es muss termingerecht gepflückt werden, dann werden die Kisten in LKWs verladen und ab geht es zu den Händlern nach München oder Hamburg.
Also Sie müssen sich vorstellen, wenn unsere Erdbeeren geerntet werden und in Reihen geerntet werden und 2 oder 3 Mann halten den Betrieb so weit auf, dass alle anderen fertig sind, nur 2 Mann sitzen noch in der Reihe oder 3 Mann, und auf die wir dann mit unserem Erntesystem darauf warten müssen, dass sie fertig werden. Das bringt uns den ganzen Ablauf durcheinander. Und der Händler, der unsere Ware sehnsüchtig erwartet, muss praktisch auf die Letzten warten. Und sowas geht einfach nicht.
Der Obstbauer hat schon mehrfach versucht, statt mit Polen mit arbeitslosen deutschen Sozialhilfeempfängern zusammenzuarbeiten. Dann bräuchte er keinen Dolmetscher zu bezahlen und auch die Unterkünfte könnte er sich sparen. Doch das hat nicht geklappt.
In Absprache mit dem Arbeitsamt haben wir uns im Winter schon bereit erklärt, Leute aufzunehmen, also deutsche Arbeitslose. Das war ungefähr 10% Rate, das wären bei mir 12, 13 Leute gewesen. Man hat mir Listen zugeschickt im Mai und diese Listen, da standen Namen und Adressen drauf, die sich bei mir vorstellen sollten. Von diesen Leuten, circa 30, haben sich 3 Mann vorgestellt. 2 Mann haben angerufen, dass sie eventuell mal vorbeikommen wollten. Und diese Leute, die sich bei mir vorgestellt haben, waren nicht gerade hoch motiviert, geschweige denn, haben mir im Voraus signalisiert, dass sie eigentlich gar nicht arbeiten wollen.
Jeder Arbeitslose, der sich für eine Arbeit meldet, bekommt neben seinem Arbeitslosengeld vom Arbeitsamt 25 Mark am Tag zusätzlich. Das sind im Monat 500 Mark. Ohne Arbeit bekommt er vom Sozialamt 1200 Mark. Für einen ganzen Monat im Erdbeerfeld, beim Spargelstechen oder in der Apfelernte sind es 1700 Mark. Da liegt der Kern des Problems, meint Rudolf Fabi vom Vorstand des Obstbauberatungsringes in Niedersachsen.
Wo wir eigentlich Bedenken haben und wo wir uns eigentlich, sag ich mal, schon etwas ohnmächtig fühlen, dass uns die Politik eigentlich doch ein bisschen verlässt. Man möchte uns Arbeitslose vermitteln, die einfach nicht vermittelbar sind, weil sie nicht arbeiten wollen, nicht können, aus gesundheitlichen Gründen oder drittens ist einfach nicht wirtschaftlich interessant ist. Und es kann eigentlich nicht sein, dass es auf dem Rücken der Anbauer ausgetragen wird.
Der Länderblick von Werner Nording.
WDR 3. Das Echo des Tages.
Heute am Samstag, den 16. August mit Anna Engelke und das sind die Themen in der nächsten halben Stunde. Popcom und Ringfest, hunderttausende Musikfans auf Köln Straßen. Hunderttausende von Musikfans pilgern an diesem Wochenende nach Köln. Parallel zur internationalen Musikmesse Popcom hat sich auch das Kölner Musikfest am Ring zu Publikumsmagneten entwickelt. Auf insgesamt 12 Bühnen entlang der für Autos gesperrten Ringstraße spielen bis morgen Abend Spitzenbands der verschiedensten Musiksparten. Grund genug für viele Mädels, sich die Kehle aus dem Hals zu kreischen. Über das Spektakel Uli Krapp aus Köln.
Die Domstadt bebt. Die festgetretene Erde zwischen den Kopfsteinpflastern lockert sich und die Steine klackern aneinander im immer neuen Takt, den die Bands vorgeben. 2500 Künstler treten heute und morgen auf und 2 Millionen Fans werden kommen, um sich ihre Stars anzusehen. Fans wie die 12-jährige Nadine und ihre Freundin.
Ja, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und sie auch nicht. Und dann sind wir dann um 3:30 losgefahren, glaube ich. Nein, 4 Uhr. Ja, und dann waren wir dann um 5 da. Dann sind wir was rumgegangen, dann haben wir uns nachher da vorne hingesetzt.
Die trinken zu wenig, die essen zu wenig, die schlafen zu wenig, stehen zu lang auf dem gleichen Fleck in der prallen Sonne und so weiter und so weiter. Das heißt, man kommt sich da in Anführungsstrichen auch mal was wie so ein Kindergärtner vor.
Karl-Heinz Pütz, der das Ringfest organisiert, hat eine ganze Kindergärtnerarmee im Einsatz. 2000 Polizisten und Sicherheitskräfte halten hysterische Fans im Zaum.
Voll die Fans von Julian. Der ist so geil, der ist so süß. Der ist echt geil.
Die Fans haben hier genügend Anlässe, um sich die Kehle aus dem Hals zu schreien. Bands wie Bellini, Worlds Apart oder Fury in the Slaughterhouse treten auf. Braungebrannte Popstar-Körper zeigen einstudiertes in gleißenden Sonnen.
Der ist super geil, das können Sie mir glauben.
Hübschen ist geil. Sieht doch cool aus, oder? Ich meine, singen kann sie nicht, aber sonst ist sie doch cool.
Das größte Open-Air-Festival der Welt hat Köln fest im Griff. Die Innenstadt ist abgesperrt. Da, wo sonst der Verkehr pulsiert, auf den Ringen der Stadt, schieben sich jetzt riesige Menschenmassen vorbei an 12 Bühnen und riesigen Lautsprechertürmen. Erst heute Nacht werden sie ausgeschaltet. Dann wird für einige Stunden Ruhe einkehren. Aber morgen früh geht es weiter. Bis dahin sucht sich jeder seinen eigenen Schlafplatz.
Bist du schlafen hier in der Sparkasse? Der Schlafsäcke im Bahnhof eingeschlossen. Ja, und die holen wir heute Nacht und dann gehen wir in die Sparkasse und schlafen nach.
Deutschlandfunk, das Interview der Woche.
Heute mit dem FDP-Generalsekretär Guido Westerwelle. Die Fragen stellt Ute Flögel.
Ein weiteres aufregendes Thema dieser Sommertage ist die Rechtschreibreform. Die FDP, ihr Parteivorsitzender und Sie selbst haben gefordert, die Reform zu stoppen. Wegen der fachlichen Inhalte oder wegen des juristischen Verfahrens, Herr Westerwelle?
Aus beiden Gesichtspunkten. Erstens,
Fachlich überzeugt eine Rechtschreibereform dann nicht, wenn sie so viele Unstimmigkeiten hat wie diese. Sie kennen die Veröffentlichungen, dass zwischen Bertelsmann und Duden 8000 Unterschiedlichkeiten festgestellt worden sind. Die werden jetzt etwas heruntergerechnet durch die Initiatoren dieser Rechtschreibereform. Es bleibt aber unterm Strich eine so große Summe an Unstimmigkeiten, dass ich diese Reform intellektuell nicht für überzeugend halte. Und das Zweite ist eine demokratische Frage. Ich finde es bemerkenswert und eigentlich nicht akzeptabel, dass bei einer so grundlegenden Reform, die ja die Lebenswirklichkeit jedes Bürgers, der Kinder hat beispielsweise, betrifft, nicht ein einziges Mal ein Landtag oder ein Bundestag entscheiden konnte. Wir als Bundestag sind ja leider in erster Linie nicht gefragt, weil es Länderhoheit ist. Die Kultushoheit liegt bei den Ländern. Aber eine solch einschneidende Reform ohne gesetzliche Grundlage, ohne einen Staatsvertrag, der parlamentarisch sanktioniert wird, halte ich für sehr fragwürdig. Und das sehen ja auch viele Gerichte genauso. Auch übrigens der Präsident der Kultusministerkonferenz, der Herr Kollege Wernstedt, hat sich in dieser Richtung geäußert und hat ja ausdrücklich die Initiative der FDP anerkannt, dass man auch über die parlamentarische Beratung neu verhandeln müsste.
Den Streit wird wahrscheinlich jetzt das Bundesverfassungsgericht regeln müssen. Befriedigt Sie das?
Nein, das befriedigt mich überhaupt nicht.
Und wie schätzen Sie das Ergebnis ein?
Das kann ich nicht vorhersagen. Man sagt dazu, ich bin selber Anwalt vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand.
Warum haben eigentlich alle, die jetzt gegen diese Reform protestieren, Herr Westerwelle, sich so spät, zu spät zu Wort gemeldet?
Mögen recht haben, dass die Politik insgesamt sehr spät aufmerksam geworden ist. Da sage ich zu, besser spät als nie. Es kommt hinzu, dass die Bundespolitik qua Verfassung eigentlich nur über juristische Kunstgriffe darüber beraten kann und entscheiden kann, nämlich über die Amtssprache des Bundes. Streng genommen wäre das die Angelegenheit ausschließlich der Länderparlamente. Und die sollten da etwas selbstbewusster sein und sich damit befassen.
Deutschlandfunk. Im Interview der Woche antwortete der FDP-Generalsekretär Guido Westerwelle auf Fragen von Ute Flögel.
Deutschlandfunk. Fünf Uhr, die Nachrichten. Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Mit Stefan Heinlein am Mikrofon. Einen schönen guten Morgen.
Willkommen zu 4 Stunden Berichten, Interviews und Reportagen hier im Deutschlandfunk. Was haben wir bis 9 Uhr für Sie vorbereitet? Nach dem Wall Street Crash droht ein schwarzer Montag an den Börsen. Gleich anschließend fragen wir nach, wie der Tokioter Aktienmarkt reagiert. Danach Berichte über das heute beginnende Welttreffen der katholischen Jugend in Paris und über gestoppte Hilfsprojekte für das Bürgerkriegsland Kambodscha. Um 5:30 Uhr, um 5:30 Uhr dann die Nachrichten und die Presseschau, gefolgt von unserem Forschungsbeitrag, diesmal über das Chemikertreffen in Genf. Danach eine Bilanz der weltgrößten Musikmesse Popcom in Köln. Der Sommer in Deutschland ist auch die Zeit der großen Musikfestivals und Konzerte. Gilt die Love Parade in Berlin als das Großereignis der Techno-Szene, versammelten sich an diesem Wochenende in Köln Musikfans aller Stilrichtungen auf der Musikmesse Popcom. Sie gilt weltweit als die größte ihrer Art. 2,5 Millionen Menschen, so schätzen die Veranstalter, pilgerten an den vergangenen 3 Tagen in die Kölner Innenstadt, um auf 13 Freilichtbühnen mehr als 2000 Musiker live und gratis zu erleben. Eine Bilanz der Popcom von Ulrich Krapp. Pop, pop, come, pop, 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 come, come, pop, 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 come, come, pop, 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 come.
Größer, lauter, bunter, schneller. Die Popcom hat sich auch in diesem Jahr wieder mal selbst übertroffen. 15.000 Fachbesucher, 668 Aussteller. In den Kölner Messehallen feierte sich die Musikindustrie mit Glanz und Glitter, mit protzigen Messeständen und Champagnerempfängen. Und das, obwohl keiner der Plattenbosse so richtig Grund zu feiern hatte. Die Umsätze stagnieren, immer mehr Menschen kaufen überhaupt keine CDs. Das Umsatzthema wurde aber schnell abgehandelt und mit einem Gläschen Shampoos heruntergespült. Dass es einem schlecht geht, das zeigt man nicht in der Branche. Man zeigt das Zahnfleisch nur, weil der Mund zum Lachen aufgerissen ist. Schon alleine deshalb, weil auf der Popcom auch die rumlaufen, denen es gut geht. So wie Totohosensänger Campino.
So, für mich ist das ein Lacher. Ich entspanne mich hier. Für mich ist da keine Arbeit hier zu sein. Auf mich wartet niemand. Ich warte auf niemanden. Ich hänge hier einfach nur so ab.
Größer, bunter, lauter, schneller. Das galt auch für das Popcom-Programm außerhalb der Messehallen. 3,5 Millionen Fans strömten am Wochenende nach Angaben der Veranstalter durch die Kölner Innenstadt. Das ist ein neuer Rekord. Publikumsmagnet war auch in diesem Jahr das Ringfest. 2500 Musiker spielten live auf 12 Bühnen. Seit heute früh fährt die Kölner Müller Fuhr Sonderschichten, um die Reste des größten Open-Air-Festivals der Welt zu beseitigen. Der Organisator des Ringfestes, Karl-Heinz Pütz, freut sich. Bei seiner Veranstaltung gab es keine Probleme wie bei der nicht mal halb so großen Love Parade in Berlin.
Die Love Parade hat das Problem, dass sie sich eigentlich aus den gewachsenen Infrastrukturen einer Stadt entfernt hat. Das heißt, wir gehen ja dahin, wo eigentlich keine Stadt mehr wirklich stattfindet. Tiergarten, Umgebung. Wir lassen es in der City stattfinden und nutzen alle Strukturen, die die City einfach bietet, mit.
Dazu gehören auch die Toiletten der rund 500 Kneipen und Restaurants, sodass die Kölner heute zur Arbeit gehen können, ohne wie die Berliner nach der Love Parade durch Urinbäche warten zu müssen. Trotzdem, die Verantwortlichen der Stadt Köln finden, dass die Veranstaltung in diesem Jahr an ihre Grenzen gestoßen ist.
Muss versuchen, denke ich mal, auch in den nächsten Jahren das nicht noch weiter auszudehnen. Das ist mein Tipp eben halt schon mal fürs nächste Jahr, weil es wird zu unübersichtlich und das hat zwar einen Charme in sich, aber ich glaube, wenn man es langsam wieder auf gesunde Strukturen runterfährt, wäre dem Ganzen auch gedient.
Fordert der Kölner Rockbeauftragte Manfred Post. Ihm schließen sich die an, die in der Stadt generell gegen Großveranstaltungen sind. Diese Stimmen wurden lauter, nachdem am Freitag ein Mädchen bei einem Konzert unter bislang nicht völlig geklärten Umständen umkam. Organisator Karl-Heinz Pütz hingegen hält die Sicherheitsbedingungen des Festivals für ausreichend. Im nächsten Jahr will er weiter expandieren.
Der Ring ist noch lang genug. Wir besetzen jetzt etwa nur noch ein Viertel der gesamten Fläche des Rings. Das heißt, wir könnten theoretisch dann doch noch mal viermal größer werden, als wir jetzt sind.
Eine Bilanz der Kölner Popcom von Ulrich Krapp. 5:57, 3 Minuten bis zu den Nachrichten um 6 Uhr.
Wir kommen zu unserer Rubrik Podium in den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Die Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum der Hannover Messe waren bereits im April diesen Jahres. Der Grund, man wollte das Publikum der Industriemesse von den Festveranstaltungen nicht ausschließen. Der eigentliche Jubiläumstermin ist aber heute der 18. August. Damals, vor 50 Jahren, fand die Messe im Spätsommer statt. Erst mit den Jahren folgte die Verlegung in die Frühjahrsmonate. Im diesjährigen Jubiläumsjahr war Großbritannien das Partnerland der Messe. Warum? Das verrät Thomas Weinert in seinem Rückblick auf die Eröffnung der Hannover Messe vor 50 Jahren.
1947 war strahlendes Wetter, 18. August, das Datum werde ich nicht vergessen. Und es war ein brillanter Spätsommer mit allen Vor- und Nachteilen.
Das Wetter und die Konjunktur. Ein halbes Jahrhundert sind sie nun alt, die schönen Bilder vom Sonnenschein und Wolken in Hannover und dem Zustand der deutschen Volkswirtschaft. Leopold Merkelbach ist Mitarbeiter der ersten Stunde der Hannoverschen Messegesellschaft. Im April 1947 hatte er in den Zeitungen der Stadt eine kurze Notiz gelesen, dass auf dem Gelände der Leichtmetallwerke in Laatzen eine Exportmesse veranstaltet werden soll. Heute heißt sein ehemaliger Arbeitgeber schlicht Deutsche Messe AG. Klaus Görmann ist der Chef des erfolgreichsten Messeplatzes der Welt und verdankt diesen Status heute dem sanften Druck von damals.
Es waren immerhin die Briten, die am weitsichtigsten das Marketinginstrument Messe erkannten und 1947 sagten, also Freunde, wenn ihr wieder auf die Beine kommen wollt, Devisen verdienen wollt, euch wieder in die Welt einbringen wollt, dann müsst ihr Exporte generieren und das könnt ihr nur am besten und am schlauesten mit einer Messe.
Hannover hatte andere Sorgen. Zu Zeiten, in denen es nicht genug zu essen und anzuziehen gab, erschien eine Konsumgütermesse wie der pure Hohn. Werner Spieker war damals noch Schüler und fragte sich, wie viele andere Hannoveraner auch, was es denn mit einer solchen Veranstaltung wo auf sich habe.
Wir hörten das Wort Exportmesse.
Es müsste also etwas ausgestellt werden, sagen wir Trümmerräummaschinen oder große Schredder. Wir als Schüler hatten die Vorstellung, das ist eine Ausstellung von Riesenkränen oder Fallbirnen, Bagger und dergleichen und vielleicht auch eine Art Jahrmarkt als Volksbelustigung, denn man hatte ja die Vorstellung, da sollen viele Menschen zusammenkommen.
Dass die erste Hannover-Messe 700.000 Besucher in die Stadt an der Leine locken würde, hatten selbst die Optimisten nicht erwartet. Von der ersten Stunde an verdienten sich die Hannoveraner ihren Ruf als Weltmeister im Organisieren und Improvisieren und das zunächst in einer Stadt, die zu 60% zerstört war.
Man hat jede Ressource verfügbar gemacht, angefangen von Turnhallen bis zu Schulen, bis zu Bunkern. Es war alles außerordentlich primitiv. Man kann sich das heute nicht vorstellen, bis hin zu der Tatsache, dass man auf LKWs, britischen Militär-LKWs, zum Messegelände gefahren wurde.
Die Hilfe der Briten war nicht uneigennützig. Deutschland kostete die Besatzungsmächte Milliardenbeträge. Erich Köhler, der Präsident des Zwei-Zonen-Wirtschaftsrates, bekam quasi einen militärischen Befehl zum Erfolg.
So möge denn diese Exportausstellung ein Zeugnis deutschen wirtschaftlichen Können und Wollens sein. Ein wichtiger Schritt vorwärts, sowie der Eingliederung der deutschen Wirtschaft in die Weltwirtschaft.
In eingefärbter Wehrmachtskleidung und mit geflicktem Schuhwerk machten sich die Menschen auf den Weg zum Messegelände. In leeren Aktentaschen schlummerte die Hoffnung auf einen kleinen Fang, ein Radiergummi, ein Kleiderbügel, ein Kochtopf. Güter des täglichen Bedarfs waren knapp und begehrt. Als besondere Attraktion galt eine Delikatesse ohne Essensmarke. Der Spitzname von der Fischbrötchenmesse war geboren. Geld, so Werner Spieker, hatte man eigentlich genug, bloß zu kaufen gab es nichts. Daher kann er sich an die Preise 1947 nicht mehr so recht erinnern.
Ich weiß nur, dass man an der Eintrittskarte einen Abschnitt hatte, der zum Bezug eines solchen Fischbrötchens berechtigte. Ich weiß auch, dass man immer einen Trick fand, sich hinten nochmal dran zu stellen, weil man einen Heißhunger auf so eine Delikatesse hatte. Und dass es dazu dann auch noch einen Kunstwein gab, der chemisch irgendwie zusammengebraut war, ein etwas süßlicher gelber Wein, den man heute wahrscheinlich verbieten müsste. Und dann gab es natürlich auch aus Weintrauben gepresstes Fruchtbrot, so ein rotes Genussmittel. Also es war alles sehr primitiv, aber die Menschen spürten doch, hier ist ein Zeichen gegeben, es geht wieder aufwärts. Man zählte die Autos auf den Straßen und damit war wirklich das Tor geöffnet zu einer neuen Hoffnung.
Volkswagen stellte 50 Käfer als Taxen zur Verfügung. Die Menschen staunten über die ersten Trecker von Hanomag. Der Druckknopf für Herrenhosen feierte seine Weltpremiere. Das neue Messeprofil Hannovers war auch im politischen Umfeld erwünscht. Abgrenzung vor allem von der Konkurrenz in der sowjetisch besetzten Zone.
Im Winter 46, 47 deutete sich ja doch ein starker Bruch mit dem Osten an. Und die Gefahr, dass auch Westdeutsche nicht mehr nach Leipzig gehen konnten, wuchs sehr. Das war ein Faktor, Hannover stärker zu forcieren.
Investition in ein rasantes Wachstum. Die Messe platzte aus allen Nähten. Bereits 1949 erfolgte die erste Unterteilung in eine Mustermesse, geringschätzig auch die Koffermesse genannt, und in eine technische Messe mit Investitionsgütern.
Die Spezialisierung begann um die Jahrzehntwende. Ende 49 hatte man schon 3-4 Jahre Erfahrungen. An anderen Orten rührte man sich auch. Und es zeigte sich aufgrund der Vielfalt des Angebotes, dass man mit einer Universalmesse nicht mehr zurechtkam. Es begann die Spezialisierung von Werkzeugmaschinen bis zu Automobilen, von Textilmessen bis zur Elektronikmesse.
Ludwig Erhard, ehemals bayerischer Wirtschaftsminister, rückte auf an die Spitze der zentralen Wirtschaftsverwaltung. Seine Messebesuche wurden zum Standardprogramm in Hannover. Mit Optimismus verkündet er den Weg in die soziale Marktwirtschaft.
Ich habe von der Messe einen hervorragenden Eindruck gewonnen. Nicht nur was die Darbietung, Qualität und Fülle anlangt, sondern auch von den starken Impulsen, die von dieser Messe ausgehen. Hannover hat damit in der ganzen Welt eine Visitenkarte abgegeben, die diese hannoversche Messe sicher mit in die vorderste Front der internationalen Messen stellt.
Seit 1948 besuchte Ludwig Erhard jede Hannover-Messe. Auch daran kann sich Werner Spieker noch erinnern. Das, was einmal die Wirtschaftswunderschau der Nation werden sollte, hat er publikumswirksam in Szene gesetzt. Als 18-Jähriger trotzte er der Firma Siemens 500 Lautsprecher ab für seine Idee von einem Messerundfunk. Moderation im gläsernen Studio, bis heute läuft es auf der Hannover-Messe nicht anders.
Ja, das war eigentlich mehr die Fantasie, die Vision, die ich hatte. Und wenn ich darüber spreche, dann auch zu den jüngeren Menschen, dass sie immer mit ihrer Fantasie arbeiten sollten, fantasievoll spinnen und erfinden sollten. Ich hatte damals als Schüler eigentlich den Wunsch, eines Tages mal am Rundfunk tätig zu sein. Und so bin ich dann zur Hannover Messe gepilgert, um einen Job zu ergattern, schrieb mich beim Pförtner ein, Bewerbung als Funksprecher, und er sagte mir, das gibt es hier gar nicht, was meinen Sie damit? Und dann kam ein Herr von der Messe, der mich erklärte, man müsse doch eine Art Großlautsprecheranlage aufbauen, um auf diese Weise wichtige Informationen auf dem Gelände zu verbreiten. Zum Beispiel Suchmeldungen, zum Beispiel Quartiermeldungen für ausländische Besucher, Verkehrsmeldungen, Durchsagen dieser Art. Und das vielleicht mit Musik gemischt und unter Umständen auch mit kleinen Werbesprüchen.
Diese Musik geht ins Ohr, die Platte kommt von Polydor. Beim Interview 50 Jahre später im heutigen Messestudio lächelt Werner Spieker über seine ersten Werbekreationen, unterlegt mit der Lieblingsmusik der Besucher damals, Glenn Millers Moonlight Serenade im strahlenden Sonnenschein der ersten Messetage 1947.
An die Eröffnung der ersten Hannover Messe vor 50 Jahren erinnerte Thomas Weinert in unserem heutigen Podium. Vor 50 Jahren. Es geschah 1947. Zeitgeschichte zum Anhören.
Berlin vor 50 Jahren. Berlin zwischen den Zeiten. Berlin zwischen der Kapitulation des Dritten Reiches und der Gründung der beiden neuen deutschen Staaten. Die ehemalige Reichshauptstadt war noch der Sitz der obersten Regierungsbehörde, des alliierten Kontrollrats. Doch sie verlor allmählich ihre Funktion als Hauptstadt Deutschlands. Der langjährige Chefreporter des Kölner NWDR, des Nordwestdeutschen Rundfunks, Hasso Wolf, sammelte in diesem Jahr 1947 seinen Sender eine kleine Geschichte aus einer großen Stadt ein. Berlin in den Augen des Westens. Seinen Beitrag von damals hören Sie heute als historisches Tondokument im Merkmal.
Sergeant, wie gefällt Ihnen denn Berlin?
Nur Berlin, nichts gut. Moskau, mehr Kultur wie Berlin.
Und was meinen Sie zu Berlin?
Well, Berlin erinnert mich irgendwie ein bisschen an London, wo auch so viele Nationen zusammen sind und zusammen leben und wirken. Es ist wohl doch heute eine der interessantesten Städte in Europa. Denn sehen Sie, Sie haben die vier Nationen, die Alliierten hier, und dann haben Sie die Berliner Intelligenz, die immer eine hervorragende, wenn ich so sagen darf, eine hervorragende Rolle gespielt hat im Leben Deutschlands. Und dieser Wagen hier ist. Und dann glaube ich, dass das Zusammenspiel von diesen fünf Kräften doch eine sehr gute Wirkung auf das geistige und kulturelle Leben der Stadt haben soll.
Was aber meinen Sie zu Berlin?
Oh, I mean, America hat große Häuser, but Fräuleins are very nice here.
Pardon, Mademoiselle, ich vergaß ganz Sie zu fragen. Wie gefällt Ihnen denn Berlin?
Oh, Monsieur, pour moi, c'est seulement une ville, c'est Paris. Bah, vous savez, j'adore les Berlinoises, parce que sont très, très braves. Ich will sagen in Deutsch, sie sind, die Berliner sind sehr tapfer.
Ja, das ist Berlin, die Zone in der Zone, eine internationale Stadt, Treffpunkt Europas, Amerikas und Asiens. Mit unseren Augen ein europäisches Shanghai. Eine Großstadt, die trotz ihrer Zerstörung von ihrem Format nichts, aber auch gar nichts verloren hat.
und noch augenfälliger die Bedeutung und die Internationalität dieser Stadt hier am ehemaligen Kammergericht in der Potsdamer Straße, dem Sitz der alliierten Kommandantur. Der weite gepflegte Park ist mit Stacheldraht umzäunt, die amerikanische Patrouille in Sonderuniform mit aufgepflanztem Bajonett. Vor dem Riesengebäude mit dem großen Bogenfenster auf vier hohen Masten der Union Jack, die Trikolore, die rote Fahne mit Hammer und Sichel und das Sternenbanner. Vor wenigen Minuten sind die Wagen des französischen, des britischen und des amerikanischen Oberbefehlshabers für Deutschland an uns vorübergerollt. Dann stiegen die Herren aus. Der kleine, elegante Franzose, Pierre König.
Sir Brian Robertson, groß, hager, in der Uniform des britischen Generalstabes.
Und General Klee in olivgrüner Uniform, schmal, elastisch, mit scharf geschnittenem Profil. Und nun kommt der Wagen Marschall Sokolowskis, des russischen Oberbefehlshabers für Deutschland, an dem blumenumsäumten Rondell entlang, stoppt wenige Meter vor uns an der breiten Treppe, der Schlag wird aufgerissen. Marschall Sokolowski, 50-jährig, Großoffizier der französischen Ehrenlegion, steigt aus und begibt sich die hohe Treppe in das Haus hinein. Die amerikanischen Posten haben präsentiert, ausgesucht große Soldaten mit weißen Schals und weißen Handschuhen. Der Marschall dankt und geht in das Gebäude. Der alliierte Kontrollrat berät, und hinter den verschlossenen Türen dieses Hauses in Berlin werden Gesetze und Entscheidungen erwogen, die auch für uns im Westen von Bedeutung sein werden. Da schlendert man nun also mal wieder über Berlins alten und ewig doch jung gebliebenen Kudamm. Und da fällt einem doch wieder ein, das ist Berlin, Berlin. Die schönste Stadt der Welt. Und hallo, die Welt ist doch ein Dorf. Ja, Bruno Balz, was machen Sie denn hier?
Na, ich gehe mal ein bisschen spazieren.
Und dass wir Ihre Lieder singen, nehmen Sie uns ja nicht übel.
Nein, ich freue mich. Sogar am Kurfürstendamm, ich bin erstaunt.
Und sagen Sie, Bruno Balz, wie sehen Sie denn nun als Berliner Textdichter, der uns ja so unzählige Male bekannt ist, heute Berlin?
Nach dem Krieg habe ich nun einige deutsche Städte besucht und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich eigentlich auf die Dauer nur in Berlin leben möchte. Welche Fülle von Eindrücken haben wir hier doch täglich. Was kann man hier alles schreiben und, naja, was könnte man noch schreiben, wenn man nicht Angst haben müsste, dass manchmal doch was falsch verstanden ist.
Wenn ihr Angst auch
nicht. Nein, ja, das kann schon mal passieren. Die Wandlung Berlins von der vollkommenen Trümmerstadt bis heute hat sich in einigen meiner Lieder ausgeprägt. Gleich nach der Machtabgabe schrieb ich und sang ich, das ist doch mein Berlin nicht mehr.
Sagen Sie mal, wie geht denn das noch gleich?
Ach, das war sehr traurig. Das ist doch mein Berlin nicht mehr, das kenne ich ja nicht wieder. Und dann schrieb ich, das war auch so traurig, da oben habe ich mal gewohnt. Und mein letztes Lied heißt, Berlin, du gefällst mir wieder. Berlin, du gefällst mir wieder. Ach, das wird schon wieder mit dir. Und das ist nun wirklich keine dichterische Erfindung, sondern meine Überzeugung. Ja.
Sagen Sie mal so zwischendurch, was rauchen Sie da eigentlich? Das kennt man ja bei uns im Westen.
Na, seien Sie froh, das ist der rote Hundekopf. Den kennt man nur in Berlin. In Leipzig habe ich sie übrigens auch geraucht.
Und was kosten die, schwarz?
2 Mark, 2,50 Mark, wie sie Glück haben. Manchmal auch bloß 1,80.
Mein Gott, was sind Sie ja billig.
Ja. Ja, schauen Sie, was könnte Berlin sein, wenn man die unverwüstlichen Berliner so ließe, wie sie wollten und wie sie auch können? Aber da komme ich nun ins Außenpolitische, das wollen wir lieber lassen, glaube ich, ne? Und da haben wir schon zu oft die Schnauze verbrannt. Apropos Schnauze, der Berliner ist, abgesehen, wenn es Sie interessiert, von den Rededuellen in der S-Bahn wesentlich ruhiger geworden. Aber auch dann, wenn er schimpft, hört man, das werden Sie sicher bemerkt haben, wenn man hören will, immer wieder das gute Berliner Herz.
Das ist ein Charakteristikum dieser Stadt, das man mit staunenden Augen sieht. Berlin ist trotz seiner Zerstörung eine der aufgeräumtesten und saubersten Städte Deutschlands. Und nicht zuletzt hat dies Berlin seinen Frauen, seinen Trümmerfrauen zu verdanken. Man trifft sie überall, in Frohnau, in Tempelhof, in Zehlendorf und hier in Wilmersdorf am Heidelberger Platz. Und wie wurden Sie eigentlich Trümmerfrau, Frau Bürger?
Also Trümmerfrau wurde ich dadurch, mir wurde... Wollen wir mal ganz ehrlich sein, mein Lebensunterhalt ein bisschen knapp. Und da habe ich mich kurz entschlossen, zur Baufirma Hagen und Co. zu gehen, mich anzumelden. Und binnen 24 Stunden habe ich die ganze Sache erledigt. Und habe dann am Montag Schippe und Hacke in die Hand gedrückt bekommen und rauf auf den Bau, hinein in die Trümmer.
Und wie war es bei Ihnen, Frau Hiese?
Ich war 6 Jahre angestellt bei der Post und als Briefträger. Und da wurden wir auch abgebaut.
Und wie viele Stunden arbeiten Sie nun am Tage hier?
Also wir arbeiten 8 Stunden, haben in der Zwischenzeit eine Viertelstunde Frühstück und eine halbe Stunde Mittag. Und sonst ist die Arbeit sehr, sehr schwer. Wir haben sehr tief zu schippen. Wir sind in den Kellerschachtungen. Diese haben 2,20 Meter. Und wenn wir diese Arbeit vollendet haben, dann sind wir sozusagen auch fertig.
Sie hörten kleine Geschichten aus einer großen Stadt Berlin in den Augen des Westens. Eine Sendung von Hasso Wolf. Aus dem Jahre 1947, damals produziert vom Nordwestdeutschen Rundfunk Köln.
Deutschlandfunk.
Die Nachrichten.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Am Mikrofon weiterhin Martin Gerner, einen schönen guten Morgen. Am Telefon ist Erhard Neubert, Mitbegründer des demokratischen Aufbruchs, davor aktiv in der DDR-Friedensbewegung, heute stellvertretender Vorsitzender des Bürgerbüros in Berlin, das im vergangenen Jahr von Bärbel Bohley und Helmut Kohl gegründet wurde. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Neubert, Egon Krenz im Gerichtssaal verhaftet, so oder ähnlich steht es in großen Lettern heute auf fast allen Zeitungen, verschafft Ihnen als ehemaligen DDR-Bürgerrechtler das Genugtuung?
Das Urteil als solches verschafft mir und vielen meiner Freunde Genugtuung. Wobei das Ausmaß, also diese 6 Jahre, vielleicht im Verhältnis zu dem, was Herr Kessler bekommen hat, ein bisschen wenig ist. Aber das ist vielleicht nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass überhaupt ein Urteil gefunden worden ist, mit Haft.
Aber es ist zu milde ausgefallen, Ihrer Meinung nach?
Ja, und zwar schon deswegen, weil das Urteil beruht ja auf Totschlag im minderschweren Fall. Und das, was das Politbüro zu verantworten hat, sind ja zahlreiche Tote. Und ich denke, das ist, da stecken ja auch Vorsatzabsichten dahinter, gegen DDR-Bürger mit diesen Mitteln vorzugehen, wenn sie versuchen, das Land des Politbüros zu verlassen.
Ist dieses Strafmaß im Interesse des Rechtsfriedens zwischen Deutschland, Ost und West erfolgt? Hat die Richter der Mut verlassen oder was vermuten Sie?
Ja, ich denke schon, dass die Richter etwas unter öffentlichem Druck gestanden haben und dann nicht ganz so mutig gewesen sind, wie sie noch bei Kessler waren. Und so dass sie dann vom Antrag des Staatsanwalts dermaßen abgewichen sind.
Wer hat diesen öffentlichen Druck ausgeübt, Ihrer Meinung nach?
Ja, also einmal sind es natürlich die PDS-Leute und also überhaupt die Wendekommunisten, die ja versuchen darzustellen, als wäre mit Krenz die ganze ehemalige DDR-Bevölkerung auf der Anklagebank, was natürlich absoluter Unsinn ist. Und bis hin zu einigen Leuten, die, denke ich, warum auch immer, eine schnelle Versöhnung wollen und glauben, dass das über die Aussetzung von Rechtskategorien möglich ist. Und das reicht ja weit über die PDS hinaus.
Herr Norbert, Günter Schabowski hat sich der Öffentlichkeit gegenüber sehr einsichtig gezeigt. Karin Geffroy, die Mutter des letzten Mauertoten, sagt, sie nehme Schabowski das nicht ab. Wie geht es denn Ihnen?
Mir geht das auch so ähnlich wie ihr, denn man kann sich nicht selbst von so einem Ungeheuer aus von Schuld freisprechen. Man muss das ernst nehmen, menschlich, aber rechtlich kann das keine Folgen haben. Jemand, der dermaßen lange Zeit in Verantwortung gestanden hat. Und das Argument, ich habe nichts gewusst, das kennen wir ja schon, das ist in Deutschland also uralt, das gab es auch nach dem Krieg. Danach kann Recht nicht gehen.
Egon Krenz hat nach dem Urteil gesagt, ich werde hier stellvertretend für alle Bürger in der DDR verurteilt, die ihr Leben nicht nachträglich kriminalisieren lassen wollen. Was sagen Sie zu diesem Satz?
Ja, das ist, wissen Sie, das ist der alte Trick, der Versuch, alle ehemaligen DDR-Bürger zusammenzuspannen. Krenz ist schmählich untergegangen. Er war nur 6 Wochen Staats- und Parteichef und hat lange Zeit im Politbüro Verantwortung getragen. Und damals hat die überwiegende Mehrheit der DDR-Bevölkerung dieses Regime beseitigen wollen, wenn sie auch nicht in jeder politischen Frage einig waren. Aber die Sieger waren die DDR-Bevölkerung. Und die friedliche Revolution hat dafür gesorgt, dass es nichts Schlimmeres passiert ist, auch diesen Herrn nicht. Und jetzt kommt es zu einem rechtsstaatlichen Urteil und nun versucht er nachträglich die Geschichte zu verfälschen.
Sachsens Justizminister Heidmann sagt, von diesem Urteil kann kein Signal zur Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit ausgehen. Dazu kommt es zu spät. Ist das auch Ihre Ansicht?
Na, also ich denke, diese Urteile kommen alle ein bisschen spät, aber der Rechtsstaat braucht eben so lange Zeit und das Rechtssystem hat ja einen ausgesprochenen Schutz für Täter. Das heißt, es wird sehr sorgsam umgegangen damit und dadurch dauert alles so lange. Aber ich denke, man hört in der Umgebung von vielen Leuten, also keine Proteste, sei denn die aufgeregten politischen Proteste von den Freunden von Krenz. Also ich denke, wenn er freigesprochen worden wäre, hätte das also sehr viel Unruhe ausgelöst. Und das nächste ist, dass wir ja unzählige Opfer haben. Gerade aus der Arbeit im Bürgerbüro weiß ich, dass es da rechtliche Mängel gibt. Viele Opfer kommen nicht zu ihrer Rehabilitierung, finden keine rechtliche Möglichkeit, um ihr Recht zu bekommen. Und ich denke, insofern war dieses Urteil nötig und wird auch von der Bevölkerung akzeptiert.
Egon Bahr, der Ostexperte der SPD, sagt, der Westen, also die alte Bundesrepublik, habe sich der Unterlassung schuldig gemacht. Im Grunde hätte jede Bundesregierung in Bonn Gespräche mit der DDR von der Abschaffung des Schießbefehls abhängig machen müssen. War der Schießbefehl die Geschäftsgrundlage des Politbüros, wie die SZ, die Süddeutsche Zeitung, heute anmerkt?
Ich denke ja, also wissen Sie, als DDR-Bürger damals haben wir das nicht anders gesehen. Wir wussten, dass an der Grenze geschossen wird und dass Leute, die warum auch immer versucht haben, auf diesem Wege in den Westen zu gelangen, in höchster Gefahr schwebten. Und ich erinnere mich auch an Anfang der 80er Jahre, als diese Selbstschutzgeräte hier von der DDR montiert worden waren, dass der Westen ewig und immer wieder dagegen polemisiert hat, auch Herr Bahr, denke ich, und jetzt nachträglich eine Mitverantwortung der Bundesrepublik zu konstruieren, das ist schon im Interesse von Herrn Krenz, aber liegt nicht an der Realität.
Erhard Neubert war das, der Mitbegründer des demokratischen Aufbruchs und stellvertretender Vorsitzender des Bürgerbüros in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Neubert. Sechseinhalb Jahre Haft für Krenz, 3 für Kleiber und Schabowski jeweils. Eine harte oder eine zu milde Strafe? Das habe ich vor wenigen Minuten auch Maria Lore Peschel-Gutzeit, die Berliner Justizsenatorin, gefragt.
Also grundsätzlich ist es so, dass ich mich zu der Richtigkeit oder Unrichtigkeit von Urteilen nicht äußere. Das müssen Sie verstehen. Aber ich denke, dass durch diese Verurteilung deutlich geworden ist, dass die Staatsanwaltschaft in Berlin, die diese Verurteilten ja angeklagt hat, rechtlich und tatsächlich richtig gehandelt haben. Man darf nicht vergessen, dass dies ja ein juristisch sehr schwieriges Gebiet ist. Es gibt, wie man leicht sich vorstellen kann, keine Vorläufer, keine Fälle, an die man anknüpfen kann. Und ich bin einverstanden und zufrieden, dass dieses Verfahren so seinen Abschluss gefunden hat.
Österreich 1.
18 Uhr. Abendjournal.
Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Mit den Themen vom Tag meldet sich heute Ilse Oberhofer. Wo liegen die Ursachen für die Tourismusflaute? Im Juli haben 10% weniger Gäste in Österreich übernachtet als im Vorjahr. Österreichs Fremdenverkehr hat im Juli herbe Einbußen hinnehmen müssen. In Wien sank die Nächtigungszahl um fast 10%, in Tirol um mehr als 12%. In Kärnten befürchtet man Einbußen bis zu 15%. Besonders stark rückläufig waren die Ergebnisse interessanterweise in den Seengebieten. Weniger stark waren Wanderregionen im Berg- und Hügelland betroffen. Die Kurorte in der Thermenregion etwa melden sogar steigende Urlauberzahlen. Hans Fockenhuber hat sich die Sache näher angesehen.
Die negative Bilanz des Fremdenverkehrs im Juli hat mehrere Ursachen. Das schlechte Wetter, die Konkurrenz aus den Sonnenländern der Erde, die mit Billigflügen kostengünstig erreichbar sind, und die Sparpakete in den europäischen Ländern. Dennoch ist mit der schlechten Juli-Bilanz noch nicht das endgültige Urteil über die Sommersaison zu fällen, meint Michael Höferer von der Österreich-Werbung.
Im Juli erwarten wir einen Rückgang von rund 10% österreichweit.
Für August sehen wir es eigentlich schon positiv. Hier ist eigentlich die Latte so gesetzt, dass wir sagen, es gilt, das Vorjahresergebnis zu erreichen. Das halte ich für realistisch. Und die Vorausbuchungen für September zeigen eigentlich eine sehr positive Entwicklung. Das heißt, hier werden wir die Werte des Septembers im Vorjahr eigentlich überschreiten können.
Dieses Prinzip Hoffnung kann allerdings nur dann funktionieren, wenn man das Angebot nicht nur der Natur überlässt. Denn eine genauere Analyse zeigt, dass gut geführte Betriebe und Regionen mit attraktivem Erlebnisangebot den ganzen Sommer über vergleichsweise weniger Probleme mit der Auslastung hatten.
Bei allen Diskussionen um den Euro steht ein Vorteil der Einheitswährung außer Streit. Das lästige und teure Geldwechseln entfällt bei Reisen in die Teilnehmerstaaten. Und zwar nicht erst im Jahr 2002, wenn es den Euro als Banknote geben wird, sondern schon im Jahr 1999. Geldwechseln wird dann billiger, wenn auch nach Ansicht von Konsumentenvertretern noch immer nicht billig genug. Josef Schweinzer informiert.
Wer heute an einem österreichischen Bankschalter 700 Schilling in D-Mark wechselt und gleich wieder zurücktauscht, der bekommt nur mehr 674 Schilling heraus. Diese an sich sinnlose Aktion hat allein wegen der Kursspanne zwischen Ankaufs- und Verkaufskurs 26 Schilling gekostet. Dazu kommen noch die Wechselgebühren, die die Bank berechnet. Im Normalfall sind es um die 25 Schilling. Ab 1999 soll das billiger werden. Dann entfällt zumindest die Kursspanne. Der Hintergrund, schon ab 01.01.1999 werden Konten, Anleihen und Versicherungsverträge auf Euro lauten. Zugleich ist der Umrechnungskurs von den einzelnen Teilnehmerwährungen zum Euro genau festgelegt, was auch das Verhältnis zwischen den einzelnen Landeswährungen untereinander fixiert. Und damit ist auch die Kursspanne weg, mit gutem Grund. Das Währungssystem steht auf einer grundsätzlich anderen Basis, denn ab 1999 ist der Schilling nur mehr eine andere Ausdrucksform für den Euro, vergleichbar dem Verhältnis vom Groschen zum Schilling. Und da gibt es schließlich auch keine Kursspanne. Worauf die Banken allerdings bestehen, das sind die Gebühren. Sie sagen, sie hätten auch nach der Fixierung der Wechselkurse den Aufwand und die Kosten für die Verwaltung der unterschiedlichen Geldscheine. Die Konsumentenschützer dagegen, heute in einer Aussendung der Pensionistenverband, verlangen den Wegfall aller Wechselgebühren. Die österreichischen Banken könnten damit eine Vorleistung auf die Einführung des Euro erbringen, meint der Pensionistenverband.
Deutschlandfunk.
Uhr wird es 10 vor 7. Bundespräsident Roman Herzog hat gestern seinen Staatsbesuch in Russland beendet und ist nach Deutschland zurückgekehrt. Damit hat zum ersten Mal seit dem Ende der DDR ein deutsches Staatsoberhaupt den größten und wichtigsten Nachfolgestaat der ebenfalls untergegangenen Sowjetunion besucht, deren letzter Staatschef Michail Gorbatschow ja die deutsche Wiedervereinigung erst ermöglicht hatte. Nun müssen Russland und Deutschland einmal mehr in ihrer Geschichte die bilateralen Beziehungen neu gestalten. Und darum ging es vornehmlich bei dem Besuch des Bundespräsidenten. Über das Ergebnis der Reise unterhielt sich unser Korrespondent Michael Groth mit Roman Herzog während des Rückflugs nach Deutschland.
Sie haben, Herr Bundespräsident, in Ihrer Rede in der Duma diesen Staatsbesuch als Ausdruck eines historischen Epochenwandels bezeichnet. Was haben Sie damit gemeint?
Ich glaube nicht, dass der Besuch ein Ausdruck eines Epochenwandels war, aber der Epochenwandel hat stattgefunden. Die Zeit, in der die großen Blöcke der NATO und des Warschauer Paktes konfrontativ gegeneinander standen, sind vorbei. Auch die Zeiten, in denen sich die Welt ganz neu geordnet hat, das war in den letzten 7-8 Jahren, sind vorbei. Jetzt wissen wir ungefähr, wie die politische Landkarte des nächsten Jahrhunderts aussehen wird. Und jetzt geht es an die Kleinarbeit, das meine ich eigentlich.
Sie hatten viele Gesprächspartner auf dieser Reise, von Präsident Jelzin bis zu den Russlanddeutschen, von Ministerpräsident Tschernomyrdin bis zu russischen Intellektuellen. Können Sie aus diesen Treffen ein gemeinsames Anliegen herausfiltern, ein Anliegen, das gleichsam Russen wie Deutschen auf der Seele liegt?
Das ist natürlich sehr schwer. Bei den Spitzenpolitikern, die ich getroffen habe, und dazu zähle ich auch den Präsident des Föderationsrats, die Richter des Verfassungsgerichts, ist ein außerordentliches Vertrauen zu Deutschland vorhanden, das man nur nicht enttäuschen darf. Bei den sogenannten kleinen Leuten, also wie bei den Russlanddeutschen, habe ich sehr viel Zufriedenheit über die augenblickliche Situation gefunden. Sie sagen mit Recht, dass noch Wünsche offen sind hinsichtlich ihrer Stellung. Aber sie sagen, dass sie in dem Land, so wie Russland im Augenblick aussieht, leben können und dass sie hier wirklich wirken und arbeiten können. Und ich weiß aus den Gesprächen, insbesondere mit Präsident Jelzin, wie sehr ihm das ein eigenes Anliegen ist. Er will die Russlanddeutschen möglichst in Russland halten. Und ich glaube, das wäre eine gute Lösung, obwohl jeder einzelne Russlanddeutsche die Frage völlig frei für sich entscheiden muss. Die Gespräche mit Intellektuellen haben schon ergeben, dass hier mit großem Neid oder mit großer Wehmut an Deutschland gedacht wird, wo sie halt eben sehen, dass die Situation für sie wesentlich besser wäre. Sie wollen aber auch nicht wirklich nur einfach materielle Unterstützung, sondern sie wollen die Möglichkeit eines Brückenschlags im kulturellen Bereich wahrnehmen und sie wollen dabei ernst genommen werden. Und das ist eine sehr wichtige Botschaft, die ich mitbringe.
Sie haben Ihre Gespräche mit der russischen Führung, vor allem mit Jelzin, als offen und unproblematisch beschrieben. Waren Sie dies vielleicht auch deshalb, weil heikle Themen wie zum Beispiel die Beutekunst ausgeklammert blieben?
Ja gut, das mag sein, aber der entscheidende Punkt war ein ganz anderer. Präsident Jelzin ist einer von den Gesprächspartnern, mit denen man eine ganze lange Reihe konkreter Probleme, solche, bei denen es schon Lösungen gibt, solche, bei denen sich noch keine Lösung abzeichnet, sehr konkret und sehr direkt ansprechen kann. Und auch er spricht sie so an. Das heißt, es gibt kein Schlachtengemälde, die an die Wand gemalt werden. Und das ist die Art, wie ich gern rede. Und dabei ist sehr viel über den Tisch gekommen, im Übrigen auch im Gespräch mit Ministerpräsident Tschernomyrdin, bei dem ich eine ganze Reihe von ganz konkreten Punkten besprechen konnte, wo es in unserer wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu langsam geht oder hakt. Und er ist sofort auf diese Probleme eingegangen.
Dann gleich mal nachgefragt, wo hakt es denn in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit?
Ein Problem ist, dass die russische Administration immer noch sehr differenziert ist, sehr ausdifferenziert ist und dass daraus natürlich Koordinationsprozesse entstehen, die Zeit kosten und die vor allen Dingen Zeit kosten, die auch deutsche Investoren dazu veranlassen könnten, anderswo zu investieren, wo es leichter geht. Das ist eigentlich das Problem. Der Zeitfaktor spielt hier eine Rolle und da muss eben an einzelnen Punkten immer wieder nachgehakt werden.
Am Schluss Ihrer Ansprache im russischen Fernsehen sagten Sie, und dies sogar auf Russisch, Europa braucht die russische Seele. Wer Ihre Reden in Russland verfolgt hat, der findet eine Menge Balsam für diese Seele. Balsam, der offenbar notwendig ist, um die gegenseitigen Beziehungen dorthin zu bringen, wo Sie sie sehen wollen. Herrscht da noch immer eine tiefe Verwundung vor?
Ja, das glaube ich sehr wohl. Stellen Sie sich eine Weltmacht vor, die nun plötzlich völlig neuen Problemen, völlig neuen Schwierigkeiten, neuen Abgrenzungen, neuen Grenzen konfrontiert ist. Das ist für Menschen eines solchen Volkes sehr schwer zu ertragen. Und ich finde, wenn es Wunden gibt im Verhältnis zwischen den Völkern, dann sollte man nicht mit dem Finger in diesen Wunden herumrühren, sondern wirklich, vielleicht ist das Wort Balsam übertrieben, aber wirklich mit Geduld und vor allen Dingen mit einer Art Noblesse drüber hinweggehen.
Eine letzte Frage, Herr Bundespräsident, zur Sicherheitspolitik. Jelzin nennt die NATO-Osterweiterung noch immer einen Fehler. Haben Sie nach Ihren Gesprächen den Eindruck, dass die Russen auf die Angebote der Allianz zur Zusammenarbeit eingehen und gemeinsam mit der NATO eine neue Sicherheitsstruktur schaffen wollen?
Ich bin ziemlich sicher, dass sie auf diese Angebote eingehen. Nicht ganz sicher ist mir im Augenblick, sicher bei Präsident Jelzin, aber ich kann es nicht für die gesamte russische Politik sagen, nicht ganz sicher ist mir im Augenblick, ob die Bedeutung dieses Prozesses, der durch die Grundakte vom Mai dieses Jahres zwischen der NATO und der Russischen Föderation vereinbart worden ist, ob die Bedeutung schon ganz erkannt wird. Ich habe deswegen in der Duma noch einmal gesagt und auch in der Pressekonferenz, dass es hinsichtlich der Zusammenarbeit in Zukunft nicht mehr nur die OSZE geben wird, in der Russland ja Mitglied ist und die ausgezeichnete Arbeit leistet, sondern dass die Gespräche im Rahmen des Verhältnisses zwischen Russland und der NATO bevorzugt sein werden, in denen ein völlig neuer Stil der Zusammenarbeit möglich sein wird. Ob es da schon richtig ist, von einer Struktur zu reden, ist eine andere Frage. Aber ich setze darauf große Hoffnungen. Denn wir wissen ja auch, wie sehr die Kooperation zwischen deutschen und russischen Behörden, zwischen deutschen und russischen Soldaten etwa in Bosnien, hier stilbildend wirkt. Ich bin ganz sicher, das wird im Rahmen dieser Grundakte genauso geschehen.
Während des Rückflugs nach Deutschland unterhielt sich Michael Groth mit Bundespräsident Roman Herzog über die Ergebnisse seines Staatsbesuches in Russland. 5.58 Uhr.
Deutschlandfunk.
Uhr 6:30, die Nachrichten. Eine Woche nach dem Unfalltod von Prinzessin Diana haben die britischen Massenblätter versprochen, das Privatleben der Söhne William und Harry künftig zu respektieren. Der Verleger der Zeitungen Daily Mail, Mail on Sunday und Evening Standard versicherte heute in einem Leitartikel, seine Blätter dürften ohne seine Zustimmung keine Fotos mehr von Paparazzi kaufen. Das größte Boulevardblatt The Sun erklärte, es werde keine Fotos mehr veröffentlichen, die gegen die Privatsphäre der beiden jungen Prinzen verstießen. Das Wetter. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 7 Uhr.
Deutschlandfunk, 6.35 Uhr, die Verkehrslage. 10 Kilometer Stau. Die Morgenandacht spricht Pfarrerin Angelika Obert, Berlin.
Jede werdende Mutter muss einen Wickelkurs mitmachen.
Die Morgenandacht sprach Pfarrerin Angelika Obert, Berlin.
Es wird 6.41 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Morgen. Sie haben es vielleicht eben in den Nachrichten gehört. Eine Woche nach dem Unfalltod von Prinzessin Diana haben die britischen Massenblätter versprochen, das Privatleben der Söhne William und Harry künftig zu respektieren. Dies wird uns gleich beschäftigen in den verbleibenden 20 Minuten bis 7 Uhr. Zunächst aber, Großbritannien hat ja in den letzten Tagen etwas erlebt, was die Nation nicht nur emotional zutiefst aufgewühlt, sondern vielleicht auch anhaltend verändert hat. Diese Vermutung, sie ergibt sich aus den Bildern von der bewegenden Trauerfeier für Lady Diana, von ihrem letzten Weg nach Hause. Ob dies so zutrifft, dies habe ich Anthony Glees gefragt. Er ist Politologe an der Brunel-Universität bei London. Dies war Anthony Glees, Politologe von der Brunel-Universität bei London. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen. Übrigens 6.50 Uhr ist es gerade geworden, 10 vor 7. Wir bleiben beim Thema. Und ich begrüße jetzt am Telefon Peter Pex aus den Niederlanden. Er ist Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien im Europaparlament. Peter Pex war das, der Vorsitzende des Ausschusses Kultur und Medien im Europaparlament. Und um den Reigen voll zu machen, dies noch für Sie.
Deutschlandfunk, Programmtipp. Sie war die meistfotografierte Frau der Welt. Für viele ist sie durch ihren tragischen Tod unsterblich geworden. Lady Di, Prinzessin von Wales. Ein Biograf des Hauses Windsor meint, sie lebte von der Presse und sie starb durch die Presse. Der Jagd nach intimen Bildern sind immer wieder auch andere ausgesetzt, Showstars wie Politiker. Muss deren Persönlichkeitsschutz verstärkt werden oder reichen die bestehenden Gesetze aus? Sind wir selber schuld durch unsere Gier nach Sensationen? Paparazzi, Prominente, Privatsphäre. Thema heute in Kontrovers um 10.10 Uhr. Diskutieren Sie mit.
6 Uhr und 11 Minuten, 11 Minuten nach 6 damit. Willkommen zu den Informationen am Morgen in Deutschlandfunk. Willkommen zur zweiten Stunde. Ein kurzer Blick auf die Themen, die wir für Sie vorbereitet haben. Und ist die Landwirtschaftsreform der Europäischen Union bereits jetzt gescheitert? Dazu um 8.10 Uhr ein Interview mit EU-Agrarkommissar Franz Fischler. Uhr, Sie hören die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Wir hören uns wieder zur letzten Stunde in dieser Sendung nach den Nachrichten um 8.10 Uhr. Dort unter anderem mit einem Interview mit EU-Agrarkommissar Franz Fischler. Ihn wollen wir fragen, ist die Landwirtschaftsreform der Europäischen Union bereits jetzt gescheitert?
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Mit Dirk Müller, Mikrofon, guten Morgen. Und 11 Minuten nach 8. Noch einmal willkommen zu den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Ein kurzer Blick auf die Gespräche, die Sie noch erwarten. Gleich sind wir verabredet mit EU-Agrarkommissar Franz Fischler. Mit ihm wollen wir über die Perspektiven der Landwirtschaftsreform innerhalb der Europäischen Union reden. 8.13 Uhr, die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Wir haben derzeit noch einige Probleme mit unserer Leitung nach Brüssel. Bis dahin noch ein paar Takte Musik. Franz Fischler, der Kommissar der Europäischen Union in Sachen Agrarfragen, ist wohl schon in seinem Büro, aber noch nicht am Telefon. Noch ein paar Takte Musik. Thank you. 8.16 Uhr und eine halbe Minute. Noch immer haben wir keine direkte Verbindung nach Brüssel, deswegen zu einem anderen Thema. Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Nun sind wir fündig geworden in Brüssel zu unserem Thema. Die Vorschläge der EU-Kommission für eine tiefgreifende Reform der Agrarpolitik vom Jahr 2000 an finden innerhalb der Europäischen Union offenbar wenig Zustimmung. Deutschland, Belgien und Spanien jedenfalls lehnten gestern in Luxemburg radikale Veränderungen wie die vorgesehene Kürzung der Stützpreise für Rindfleisch, Getreide und Milch zugunsten begrenzter Einkommensbeihilfen entschieden ab. Am Telefon begrüße ich nun EU-Agrarkommissar Franz Fischler. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Müller.
Herr Fischler, ist die Reform bereits jetzt gescheitert?
Nein, ganz im Gegenteil. Wenn man die Ankündigungen vor dem informellen Rat gehört hat, wo es geheißen hat, dass überhaupt niemand bereit ist, die Notwendigkeit von Reformen zu unterstützen, und wenn Sie jetzt feststellen, dass also nur drei Staaten sich negativ geäußert haben, so ist das erstens einmal schon ein großer Fortschritt. Und zum Zweiten muss ich Ihnen sagen, dass sogar Deutschland die Notwendigkeit einer Reform im Rindersektor voll anerkannt hat. Also wichtig ist ja zunächst einmal, dass eine Einsicht entsteht, dass Reformen notwendig sind. Über den Weg, da werden wir noch sehr viel zu diskutieren haben. Und da wird es also vor allem erst eine echte Diskussion geben können, wenn die konkreten Vorschläge der Kommission auf dem Tisch liegen. Und das wird erst Ende des Jahres sein.
Aber der deutsche Landwirtschaftsminister, Herr Borchert, Herr Fischler, hat doch gestern, wenn ich das richtig verstanden habe, in einer Pressekonferenz gesagt, die Grundlage der europäischen Agrarpolitik ist akzeptabel, es geht nur um marginale Korrekturen. Sie wollen doch mehr.
Ja, also mit marginalen Korrekturen werden wir halt auch weniger erreichen, nicht? Die entscheidende Frage überhaupt ist, wenn wir in den Zielen übereinstimmen, dass die europäische Landwirtschaft wettbewerbsfähiger sein soll und dass die Chancen in der Zukunft weniger auf dem Binnen- und mehr auf dem Weltmarkt liegen, dann müssen wir ein System entwickeln, das uns in die Lage versetzt, dort auch erfolgreich tätig sein zu können. Und mit dem jetzigen System geht das nicht, und daher müssen wir das System ändern. Und ein zweites, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass auch die europäischen Steuerzahler immer weniger bereit sein werden, sich finanziell an der Produktion von Überschüssen beteiligen zu müssen, dass sie aber bereit sind, zum Beispiel für bessere Umwelt und für eine qualitativ hochwertige Landschaft Steuergelder aufwenden zu lassen.
Borchert sagt zu den Vorschlägen der Kommission, wenn das so umgesetzt wird, dann haben die Bauern Einkommensverluste.
Das ist eine Rechnung, die eigentlich einer Erklärung gleichkommt, dass man davon ausgeht, dass die deutschen Bauern auf dem Markt überhaupt nicht erfolgreich sein können. Und das glaube ich ganz einfach nicht. Die deutschen Bauern sind sehr tüchtige Leute und werden sicher die Herausforderungen auch positiv aufgreifen, da bin ich überzeugt davon. Und wenn wir ihnen dafür auch noch eine höhere Entlohnung für die Zusatzleistungen, die andere Landwirte in der Welt nicht erbringen müssen, in Aussicht stellen, dann sichert das auch ihr Einkommen und vor allem macht es das Einkommen auch wetterfester. Das heißt, die Unterschiede von Jahr zu Jahr werden geringer werden.
Würden Sie denn insgesamt, um diese Reform umzusetzen, mehr Geld brauchen?
Das ist richtig. Wir werden mehr Geld dafür brauchen, denn eines geht sicher nicht. Wir können den europäischen Landwirten nicht zumuten, dass sie auf der einen Seite zu günstigeren Preisen ihre Produkte verkaufen, was ja für sie gleichzeitig einen Erlösverlust, aber für die Konsumenten billigere Lebensmittel bedeutet. Und auf der anderen Seite verlangen wir von den europäischen Bauern viel, viel mehr Zusatzleistungen, als das von anderen Bauern in der Welt verlangt wird. Daher ist es nur fair, dass für diese Zusatzleistungen auch entsprechend bezahlt wird.
Aber befürchten Sie nicht, Herr Fischler, dass durch diese Maßnahmen eine Inflation der Produktion eintritt?
Das befürchte ich überhaupt nicht, denn ein weiteres Ziel, wir haben ja insgesamt 6 Ziele in dieser Reform, und neben der Einkommenssicherung und neben der Wettbewerbskraft und neben der Umwelt ist ein weiteres Ziel vor allem die Qualität und die Lebensmittelsicherheit, denn eines ist ja ganz klar, und das sieht man ja gerade auch aus der letzten Entwicklung in Deutschland, wenn wir dem Konsumenten hier nicht Garantien geben können über die Art und Weise, wie Lebensmittel produziert werden und wo sie herkommen, dann sind die Konsumenten verunsichert und der Konsum steigt nicht, sondern geht zurück.
Noch eine letzte Frage, Herr Fischler. Kritik gab es ja auch von den ostdeutschen Landwirtschaftsministern. Die haben gesagt, wenn die Reform kommt, werden die Großflächen Betriebe im Osten benachteiligt.
Also Die Sache ist folgende. Es ist ein in diesem ganzen Paket ein Vorschlag drinnen, der darauf hinausläuft, dass die Bezahlung, die ein einzelner Betrieb bekommen soll, an Ausgleichszahlungen nach oben begrenzt wird. Dieser Vorschlag ist an sich nicht neu. Dieser Vorschlag wurde schon einmal diskutiert, wurde damals nicht akzeptiert. Aber auf der anderen Seite darf man doch wohl auch nicht übersehen, dass ein Großbetrieb von vornherein gegenüber dem durchschnittlichen Landwirt enorme Kostenvorteile hat und dass, wenn man jedem nur pro Hektar denselben Betrag bezahlt, dass darauf hinausläuft, dass der Vorwurf, der jetzt schon besteht, dass 80% der Mittel in die 20% der größten Betriebe gehen, weiter fortbesteht. Hm. Und ich glaube, das ist auch aus einer gewissen sozialen Gleichgewichtsnotwendigkeit auf die Dauer nicht verantwortbar.
EU-Agrarkommissar Franz Fischler war das. Vielen Dank für das Gespräch und auf Wiedersehen.
Ja, bitteschön.
In wenigen Sekunden geht es weiter mit den Nachrichten um 8:30.
Deutschlandfunk.
Uhr 8:30, die Nachrichten.
In einer halben Minute, 8:39, noch einmal aktuelle Kurzinformationen im Deutschlandfunk. Bundeslandwirtschaftsminister Borchert lehnt die geplante Landwirtschaftsreform der Europäischen Kommission ab. Begründung, es reichen marginale Korrekturen. Dazu EU-Agrarkommissar Franz Fischler.
Die entscheidende Frage überhaupt ist, wenn wir in den Zielen übereinstimmen, dass die europäische Landwirtschaft wettbewerbsfähiger sein soll und dass die Chancen in der Zukunft weniger auf dem Binnen- und mehr auf dem Weltmarkt liegen, dann müssen wir ein System entwickeln, das uns in die Lage versetzt, dort auch erfolgreich tätig sein zu können. Und mit dem jetzigen System geht das nicht und daher müssen wir das System ändern. Und ein zweites, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass auch die europäischen Steuerzahler immer weniger bereit sein werden, sich finanziell an der Produktion von Überschüssen beteiligen zu müssen, dass sie aber bereit sind, zum Beispiel für bessere Umwelt und für eine qualitativ hochwertige Landschaft Steuergelder aufwenden zu lassen.
EU-Agrarkommissar Franz Fischler, heute Morgen im Deutschlandfunk. 8:44 Uhr. In wenigen Sekunden 8:48 Uhr, 9:12. Das war es in den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Bleiben Sie dran, es folgt die Presseschau. Nach den Nachrichten um 9 Uhr geht es dann weiter mit Wir erinnern. Und zu Europa heute begrüßt Sie mein Kollege Winfried Bormann. Ich danke für Ihr Interesse. Im Namen des gesamten Frühteams verabschiedet sich am Mikrofon Dirk Müller. Noch einen schönen Tag.
Deutschlandfunk, die Presseschau.
Sie hören die Informationen am Morgen.
Deutschen Hitparade im zweiten deutschen Fernsehen. Das Publikum befindet sich in freudiger Erwartung, die Moderatorin auch. Die Playbacks sind sortiert, noch 10 Minuten bis zur Sendung.
Was wir 58 Minuten bieten, ist eine ganze Menge. Es ist ja nicht nur der Wettbewerb.
Wir heißen die Zillerdorfer, sind jetzt da bei der Hitparade dabei.
Was singen Sie denn gleich?
Wir singen aktuelle Singletitel von der Feldberger, weil wir sind die Feldberger, sind aus dem Schwarzwald und singen.
Und ich glaube, das ist ein Text, den könnte man quasi in die breite Masse schmeißen.
Ich kann mir vorstellen, der fürs Geld verantwortlich ist. Das ist nämlich unsere Promotionsseite ein Spar.
Wir versuchen halt da das Ding irgendwo auf die Schiene zu bringen. Wir versuchen halt immer mehr der gesamten Geschichte ein schönes Gesicht zu geben. Und in der Zeit, die wir jetzt hier, wo wir gerade, wo es abbröckelt im sozialen Bereich und sehen sich die Leute vielleicht danach.
Schön sind ich, mein Heimatland.
Wir haben heute ein Meinungsklima, das sich deutlich von dem Meinungsklima von vor 10 Jahren unterscheidet. Jeder kann sagen, ich bin Volksmusikant, wenn er will.
Entweder wir machen es richtig oder gar nicht.
Es war ein Tabu. Wir haben das Tabu gebrochen.
Ja, ich überlege gerade, wann wir Musik einspielen, aber ich weiß nicht, wann wir auf dem Sender sind.
Ja, ich höre vor, HF, aber...
Hans-Rudolf Bayerlein, nicht nur erfolgreicher Fußballagent, sondern der Megamogul der volkstümlichen Unterhaltung in Deutschland, hat die volkstümliche Hitparade erfunden.
Ich habe überzeugend darlegen können, dass die Leute dies haben wollen. Und ich habe in der zweiten Phase überzeugend darlegen können, dass das Fernsehen und der Rundfunk sich überzeugen lassen, dass sie auch ein Dienstleistungsgewerbe sind und kein Monopol, um Leute zu indoktrinieren. Und da kam mir natürlich das Erscheinen der privaten Fernsehanstalten natürlich sehr zugute. Wenn es vorher nur ARD und ZDF gab, die ich gegeneinander ausspielen konnte, war ich ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Lage, 5 gegeneinander auszuspielen.
2 Minuten noch.
2 Minuten, dann sind wir auf Sendung.
Und heute ist der Bedarf so groß, dass wir also nicht genug anbieten können. Und deswegen immer wieder meine neuen Gespräche mit Gott und der Welt. Schreibt mal ein Lied dafür.
Schön bin ich, mein Heimatland.
Da machen wir einen ziemlich konstanten Zuschauerstamm. Der ungefähr bei 12% liegt.
Heute ist die Volksmusik natürlich in der Lage, alles zu bringen. Wir singen nicht über Drogenprobleme und wir singen nicht über den Ehebruch.
Wir sind die Bayerische 7, siebenköpfig, und wir sind heute hier beim ZDF, bei Caroline Reiber zur ZDF-Hitparade.
Da ist von Udo Jürgens bis Annemarie Kaufmann alles zu Gast. Die machen mit?
Bei Live-Auftritten halt machen wir alles, was man sich vorstellen kann in dieser Sparte.
Aber über Geschmack lässt sich nicht streiten, aber es hat jede Sendung so ihr Publikumsspektrum. Sind wir drauf? Wir sind auf Sendung!
Schön find ich mein Heimatland.
Ich fühle es oft, ich stehe auf der Bühne und es läuft mir so richtig kalt den Rücken runter.
Es ist einfach eine gute Stimmung. Die volkstümliche Musikszene ist zum Anfassen.
Für mich ist Bühne Bühne, und da bin ich der Künstler. Da bin ich die Künstlerin Mara Kaiser, die auf der Bühne steht und eben in diesem Moment ganz, ganz fest an das glaubt, was sie den Menschen präsentiert.
Schön find ich mein Heimatland.
Sie glaubt an, dass alle Menschen gut sind, und wenn sie von der Bühne runtergeht, dann ist sie wieder der Mensch. Und ich meine, oder ich bin der Überzeugung, dass die Leute, die diese Musik hören, diese volkstümlichen Schlagersänger, die Leute verbinden auch mit diesen Menschen diese heile Welt. Ich gehe fast so weit, dass ich sage, diese volkstümlichen Musikanten, die haben keinen Sex.
Eine Reportage von Anja Kempe. 7:57 Uhr.
Okay.
Prüfungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in ein Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 199. Die DDR wurde von der Kommunistischen Partei beherrscht, aber die Partei herrschte nicht überall. Darauf, was im Bereich der Kirche geschah, hatte die Partei nicht viel Einfluss. Was die Sender in der DDR senden und was die Journalisten in den Zeitungen schreiben durften, bestimmte die Partei, aber die meisten DDR-Bürger hörten sich nur selten die Sendungen der DDR-Sender an und hörten meist westdeutsche Sender. Was ein Schriftsteller in der DDR nicht publizieren durfte, erschien oft in einem westdeutschen Verlag, und viele Bücher wurden aus dem Westen in die DDR geschmuggelt. Das war illegal, aber ganz legal konnten sich DDR-Bürger Lesungen aus Werken von DDR-Schriftstellern, die in der DDR nicht erscheinen durften, im Radio anhören. In Ost-Berlin gab es ein westdeutsches Rundfunkstudio, und was ein Schriftsteller dort vor dem Mikrofon vorlas, wurde auf Tonband aufgenommen und später von einem westdeutschen Sender gesendet. Viele Leute wollten keine Schwierigkeiten haben und haben versucht, sich so weit wie möglich anzupassen und nur zu machen, womit die Partei einverstanden war. Dann machte die Partei mit ihnen, was sie wollte. Aber die meisten waren nicht bereit, sich völlig anzupassen. Deshalb hatten sie manchmal Schwierigkeiten, aber wer dabei nicht zu weit ging, machte damit auch oft positive Erfahrungen. Ein Schriftsteller, der in der DDR nur einmal ein Kinderbuch veröffentlichen konnte, hat berichtet, dass er schon als Schüler Schwierigkeiten mit seiner Deutschlehrerin hatte, aber dass er kritische Gedichte schrieb, war ihr dann doch auch wieder recht. Er hat einen Arbeitskreis für Literatur gegründet und dafür sogar Geld bekommen, obwohl er Schriftsteller gebeten hat, dort aufzutreten, die sich nicht angepasst hatten. Dieser Arbeitskreis wurde dann verboten, aber die Bezirksleitung der Partei hat ihm angeboten, gleich wieder einen neuen Antrag auf Förderung zu stellen. Er durfte sogar eine Reise nach Polen machen. Nur in den Westen durfte er nicht fahren. Dafür bekam er keine Reiseerlaubnis. Nach dem Abitur wollte er studieren, aber erst kam der Wehrdienst. Er wurde an der Grenze eingesetzt, aber da, wo er war, hat glücklicherweise niemand versucht, illegal über die Grenze in den Westen zu gehen, sodass er vielleicht hätte schießen müssen. Dann hat er sich an der Universität Jena immatrikuliert. Er wollte Lehrer werden, aber als Student hatte er auch wieder Schwierigkeiten mit der Partei. Er wurde verhaftet und man hat ihm nahegelegt, auszureisen und in den Westen zu gehen, aber das wollte er nicht. Da er nicht Examen machen durfte, ist er Regieassistent geworden und hat dann als Schriftsteller zum Beispiel mit Hörspielen Geld verdient und mit Büchern, die im Westen erschienen. Was er gemacht hat, hat der Partei natürlich nicht gefallen. Die Stasi hat ihn genau beobachtet und seine Stasi-Akten bestehen aus einigen 1000 Blättern. Man hat ihn verhaftet und verhört, aber die DDR war für ihn nie nur die DDR, sondern ein Teil von Mitteleuropa und ein Stück des deutschen Sprachraums. Er hatte da viele Freunde und statt in den Westen zu gehen, hat er versucht, möglichst viel aus dem Westen in die DDR hineinzuholen. Was er zum Beispiel in einem Interview mit einem westdeutschen Sender gesagt hat, haben mehr DDR-Bürger gehört, als wenn man ihn in einer Sendung eines DDR-Senders interviewt hätte. Seine Frau ist Lehrerin. Sie haben 2 Söhne. Der eine ist 9 Jahre alt und der andere 17. Da, wo sie jetzt wohnen, hätten sie zu DDR-Zeiten keine Wohnung bekommen. Diese Ostberliner Häuser findet er sehr schön, jedenfalls für DDR-Verhältnisse sehr schön. Mit diesen Häusern wollte die Partei zeigen, was man in der DDR für die Bürger tut. Aber es war sehr schwer, so eine Wohnung zu bekommen. Die meisten Leute, die da wohnen, waren in der Partei. Er findet es sehr interessant, dort jetzt in einer Gegend mit viel DDR-Atmosphäre zu wohnen. Jetzt hofft er nur, dass er die Miete für die Wohnung auch noch bezahlen kann, wenn die Mieten steigen, weil da in der Nähe das Ostberliner Stadtzentrum ist. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 199. Danke.